Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Susanne Fritz. Guten Morgen. Und das sind unsere Themen in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Streit um das Verbot der sogenannten Nakba-Ausstellung auf dem evangelischen Kirchentag. Das American Jewish Committee kritisiert antisemitische Narrative. Der verantwortliche Verein weist die Kritik zurück. Religiöses Wahrzeichen aus Lehm. Besuch in der großen Moschee von Agadez. Einst war sie beliebt bei Touristen, heute kommen wegen der unsicheren Lage nur noch wenige Besucher. Und mit vorislamischen Ritualen gegen das Mullah-Regime. Im Iran feiern die Menschen zurzeit das persische Nowruz-Fest. Es geht auf die Religion der Zoroastrier zurück. Gerade die Distanz zum Islam macht das Fest für viele Iraner reizvoll, meint die Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpour. Anfang Juni findet in diesem Jahr in Nürnberg der Deutsche Evangelische Kirchentag statt. Und wie immer gibt es den sogenannten Markt der Möglichkeiten. Das ist traditionell der Ort, an dem sich religiöse und gesellschaftlich engagierte Gruppen an Ständen den Besuchern vorstellen. Darunter war bislang immer auch eine Ausstellung eines Vereins, der sich um Flüchtlingskinder im Libanon kümmert. In der sogenannten Nakba-Ausstellung geht es um Palästinenser, die nach der Gründung Israels in den Libanon geflohen oder ausgewandert sind. Doch in diesem Jahr hat die Leitung des Evangelischen Kirchentags die Ausstellung verboten. Es hatte Kritik vom American Jewish Committee gegeben, was der verantwortliche Verein nicht versteht. Thomas Klatt fasst den Konflikt zusammen.
Elisabeth Reiser, früher selbst Präsidentin des Evangelischen Kirchentages, zeigt sich empört, dass auf dem kommenden Kirchentag in Nürnberg schon im Vorfeld Verbote ausgesprochen werden.
Dieser Verein Flüchtlingskinder im Libanon e.V. hatte die Zulassung oder hat die Zulassung, aber die haben bisher bei den letzten Kirchentagen immer die Nakba-Ausstellung auch gezeigt und in diesem Fall wurde ihnen das nicht gestattet. Es geht eigentlich mehr ums Prinzip, dass man, wenn man eine Ausstellung ablehnt, das begründen muss.
Reiser vermisst Argumente. Daher hat sie zusammen mit anderen engagierten Christen einen offenen Protestbrief an das Kirchentagspräsidium geschrieben. Mit unterschrieben hat auch Andreas Zumach, einst einer der Sprecher der Friedensbewegung.
Besonders verstörend, sage ich mal, ist die Nichtantwort des Kirchentagspräsidenten. Den Brief habe man nicht gelesen und daran bestünde auch kein Interesse.
Andreas Zumach gehört zu denen, die schon auf früheren Kirchentagen aktiv waren.
Ich habe an sehr vielen Kirchentagen teilgenommen. Ich habe auch an den Kirchentagen teilgenommen, wo es wohl in seiner Geschichte die allergrößten Konflikte gegeben hat im Vorfeld. Das ist der Konflikt gewesen über die Friedensdemonstration beim 83er Kirchentag in Hannover. Vor allem über die Frage, ob dann die lila Tücher, die die Friedensgruppen damals in einer 50.000er Auflage produziert hatten, mit Nein ohne jedes Ja gegen Atomwaffen, ob die auch im Schlussgottesdienst im Stadion von Hannover getragen werden durften. Und die zweite, noch größere Auseinandersetzung war, als es darum ging, den Kirchentag zu bitten, doch die Konten bei den deutschen Banken aufzulösen, die damals wesentliche Träger des Apartheid-Regimes waren. Das war die Deutsche Bank, die Dresdner Bank und die Commerzbank. Das waren sehr heiße Konflikte, die dann auch im Präsidium zu mehrfachen Nachberatungen geführt haben. Aber in all diesen Fällen wurde mit uns kommuniziert.
Auf Nachfrage sagt die Generalsekretärin des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentages in Nürnberg, Christin Jahn, nichts über die Kommunikation mit kritischen Briefeschreibern. Wohl aber etwas zum Verein Flüchtlingskinder im Libanon.
Der Verein weist auf seiner Homepage ja von sich aus auch selbst darauf hin, dass die eine bewusste Einseitigkeit in der Ausstellung gewählt haben. Und wir halten die Einseitigkeit einmal nicht für dialogbereit. Und zudem zeigt sich seit Jahren, dass die Ausstellung einer Überarbeitung bedarf. Und diese Ausstellung ist diese Überarbeitung derzeit immer noch schuldig geblieben.
Die Nakba-Ausstellung des Vereins Flüchtlingskinder im Libanon aus Pfullingen. Nakba meint die arabische Katastrophe der Vertreibung aus Palästina während der Staatsgründung Israels. Die Ausstellung durfte auf allen Kirchentagen seit 1999 gezeigt werden. Nur 2011 in Dresden war das aus Platzmangel nicht möglich. Die erste Vorsitzende des Vereins, Ingrid Rumpf, weist heute wie früher auf die Seriosität ihrer Ausstellung hin.
Die Ausstellung, die besteht aus 13 Texttafeln und einem Titeltafel, und eine Tafel befasst sich genau mit diesem israelischen arabischen Krieg. Das steht in der Überschrift, also mehr kann man ja nicht machen. Da steht auch, dass die arabischen Staaten den Krieg erklärt haben. Das wird auch ausgeführt, dass sie das gemacht haben. Es sind die Stärken der verschiedenen Armeen aufgeführt. Also mehr kann man wirklich nicht machen. Und wenn das dann nicht gelesen wird, dann kann man uns das halt nicht vorwerfen. Und ich meine, die Ausstellung ist gefördert worden vom Evangelischen Entwicklungsdienst und von der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit des Landes Baden-Württemberg. Also wenn die so einseitig wäre im Sinne einer Verfälschung der Geschichte, hätten beide Einrichtungen die niemals gefördert.
Dagegen aber wurde Protest laut. Deirdre Burger leitete einst das Büro des American Jewish Committee in Berlin und arbeitet heute beim Tikva-Institut mit, das antisemitische Narrative aufdecken und bekämpfen will. Sie bleibt bei ihrer schon vor Jahren geäußerten Kritik.
Organisationen wie der Verein Flüchtlingskinder in Libanon sind nicht darauf orientiert, einen Dialog anzufangen, aber eher ein Narrativ, was ausschließlich die Palästinenser als die rechtmäßige Bewohner von Israel zeigt. Das ist eine außerordentlich einseitige Präsentation.
Die Wahrheit aber sei komplizierter.
Sehr strittig ist natürlich die Umstände, wo die Palästinenser damals das heutige Israel verlassen haben. Das ist großer Historikerstreit darüber, was alles nicht in dieser Ausstellung wirklich präsentiert ist. Sehr viel sind weggegangen, weil die arabischen Länder dazu gerufen haben. Und irgendeine Selbstverantwortung ist überhaupt nicht dabei. Es gab Fälle von Vertreibung, aber die waren eher begrenzt. Es waren viele Fälle, wo israelische Juden ausdrücklich ihre arabischen Nachbarn gebeten haben zu bleiben und die so unter Druck waren von ihre Nachbarn, von ihrer Umgebung, dass sie das nicht vertraut haben. Es gibt sehr viele Facetten zu der Geschichte von der Gründung des Staates Israel.
Ingrid Rumpf wirft ihren Kritikern aber vor, die Ausstellung nicht richtig angeschaut zu haben. Auf keinen Fall soll es darum gehen, dem jüdischen Staat sein Existenzrecht abzusprechen. So sieht das auch Elisabeth Reiser. Die Nakba-Ausstellung lasse durchaus auch Kritik an Palästinensern zu.
Zum Beispiel, dass gesagt wird, es gab natürlich palästinensische Großgrundbesitzer, die durchaus profitiert haben von dem Verkauf von Land an Juden, für das sie gutes Geld kriegten, und sie haben sich auf diese Weise bereichert. Aber die bäuerliche Bevölkerung, die natürlich die große Mehrheit der Palästinenser war, hatten natürlich auch einen relativ niedrigeren Bildungsstand als die jüdischen Siedler, die aus Europa kamen, und auf die Weise fühlten sie sich natürlich schnell in die Enge gedrängt. Und ich glaube, eine solche Geschichte aus der Sicht derjenigen, die dann schließlich das Land verlassen haben, entweder vertrieben oder aus eigenem Antrieb, die Geschichte so darzustellen, hat durchaus eine Berechtigung. Daher bin ich dafür, dass die Nakba-Ausstellung gezeigt wird.
Elisabeth Reiser gibt aber zu, dass es auf Kirchentagen anti-israelische Stimmungen gebe. Diesen Vorwurf könne man der Nakba-Ausstellung aber gerade nicht machen.
Dass es immer nur dieses Israel-Bashing gibt, das stimmt meiner Ansicht nach manchmal ja. Es gibt sehr radikale Gruppen, das gebe ich zu, pro-palästinensische, die eigentlich die israelische Seite nicht wirklich ihre Argumente sich zu eigen machen und dann sich eindeutig auf die palästinensische Seite als die Opfer stellen und sagen, die Opfer muss man schützen und für die Opfer muss man eintreten. Dass dann die Israelis das Gefühl haben, sie werden immer nur kritisiert, kann ich auch verstehen. Meiner Ansicht nach ist das nicht das Ziel der Nakba-Ausstellung.
Im Präsidium des Kirchentages ist die Entscheidung aber nun einstimmig gefallen. Die Nakba-Ausstellung darf nicht gezeigt werden. Kirchentagsgeneralsekretärin Christin Jahn aber verspricht,
dass mit der Auflage, die Nakba-Ausstellung, die so umstritten ist, nicht zu zeigen, keineswegs ein Sprachverbot über Flucht und Vertreibung einhergeht. Über Flucht und Vertreibung muss gesprochen werden. Und es ist hier uns allen klar, wie schwierig die Lage auch im Libanon ist, wo jeder fünfte Einwohner ein Flüchtling ist. Gerade deshalb war es uns wichtig, dass wir gesagt haben, der Verein bekommt eine Zulassung für den Markt der Möglichkeiten, um auch über seine Aktivitäten zu informieren.
Für Andreas Zumach ist das die eindeutig falsche Entscheidung. Er wünscht sich wie früher mehr Dialog und eben auch Konfliktbereitschaft auf einem deutschen evangelischen Kirchentag.
Wenn man sich als Freund Israels versteht, dann muss man ihm klar machen, die fortlaufende völkerrechtswidrige und menschenrechtsfeindliche Besatzungspolitik ist die größte Gefahr für Israel, und deswegen ist es wichtig, dann auch kritische Fakten auch zeigen zu können. Wer das nicht tut, wer das unterdrückt, erweist den Menschen in Israel einen Bärendienst.
Das Verbot der umstrittenen Nakba-Ausstellung auf dem evangelischen Kirchentag trifft auf Unverständnis. Thomas Klatt fasste den Konflikt zusammen. Früher war die Wüstenstadt Agadez im Niger ein Hotspot für Touristen, denn das historische Zentrum mit der großen Moschee ist einzigartig und gehört mittlerweile zum UNESCO-Weltkulturerbe. Viele Häuser und große Teile der Moschee sind traditionell aus Lehm gebaut. In warmen Ockertönen erhebt sich das imposante Minarett der Moschee in die Höhe. Für die Menschen in der Stadt ist es ein Zeichen ihrer kulturellen und religiösen Identität. Doch Touristen besuchen die Stadt schon lange nicht mehr. Zu unsicher ist die Lage im Niger. Unsere Korrespondentin Dunja Sadaki ist nach Agadez gereist und hat sich durch die große Moschee führen lassen.
Usman Bianou führt mich in Emskini, die große Moschee von Agadez, das Wahrzeichen der Stadt. Auf dem Kopf trägt Usman den weißen Turban der Tuareg. Schon von außen ist das Gebäude der Moschee beeindruckend. Über 20 Meter ragt der Minarett-Lehmturm pyramidenartig in den Himmel.
Hier sind wir also bei der großen Moschee, Emeskini. Emeskini bedeutet Wachturm. Früher haben die Leute nach ihm Ausschau gehalten, weil er das höchste weit und breit war.
Wir treten durch himmelblaue Metalltüren in die schattige Moschee hinein. Die Wände schneeweiß, am Sockel ein türkisfarbener Streifen. Auch ohne die vielen Deckenleuchten wäre die fast fensterlose Moschee nicht stockdunkel, erzählt Usman und blickt nach oben. Die Decken sind mit Holzbalken versehen, darin immer wieder kleine runde Löcher, durch die Sonnenlicht fällt.
Das ist eine Technik, die verwendet wurde, als es noch keinen Strom gab, damit die Moschee etwas Licht hatte, insbesondere für den Imam, um den Koran zu lesen. Wie du siehst, ist diese Moschee riesig und schattig, aber mit dieser Technik haben unsere Vorfahren die Moschee beleuchtet.
Usman führt mich aus den Gebetsräumen. Es geht jetzt ins Herzstück der Moschee, ins Minarett. Ducken. Der Gang zu den Treppen ist niedrig und dunkel. 99 Stufen, symbolisch für die 99 Namen Gottes. Je mehr Treppen wir hochsteigen, desto aufrechter können wir gehen. Am Ende klettern wir aus dem Treppenaufgang rauf auf die Spitze des Minaretts. Jetzt der beste Ausblick über die kleine Wüstenstadt Agadez.
27 Meter hoch, die größte Moschee weltweit, die je mit Lehm gebaut wurde. Die Moschee wurde im 16. Jahrhundert erbaut.
Er sei ein Kind der Moschee, sagt Usman. Zu ihren Füßen ist er geboren, zu ihren Füßen wohnt er bis heute. Die Moschee habe vieles überstanden. Kriege, Rebellion, die Zeit, als Agadez berühmt war als Drehkreuz großer Karawanen, die quer durch die Sahelzone Gold, Salz und alle möglichen anderen Waren transportierten.
Für mich symbolisiert diese Moschee so viel. Sie hat einen identitätsstiftenden Charakter für mich. Und sie ist ein Symbol des Zusammenhalts und des Friedens für mich. Sie symbolisiert mich selbst, wenn man so will.
Er wünscht sich, dass wieder mehr Besucher nach Agadez kommen und mit der großen Moschee die Schönheit seiner Stadt erkennen. Denn die Zeit der Touristen ist lange vorbei. Heute gilt Agadez in Europa als Hotspot für Migranten auf ihrem Weg Richtung Norden. Wegen der schlechten Sicherheitslage im Land durch Terror verirren sich kaum noch Touristen in die gut 200.000 Einwohner große Stadt. Auch an der Moschee geht die Zeit nicht spurlos vorüber. Lehm muss alle paar Jahre frisch aufgetragen werden. Doch bisher überdauert die große Moschee von Agadez die Jahrhunderte.
Dunja Sadaki war im Niger unterwegs und hat die große Moschee von Agadez besucht. Seit Monaten protestieren die Menschen im Iran gegen das Mullah-Regime. Vor allem Mädchen und Frauen fordern Freiheit und Demokratie. Seit Beginn der Proteste im September des vergangenen Jahres hat das Regime Tausende von Demonstranten verhaftet und gefoltert. Frauen, Jugendliche und sogar Kinder sollen laut Amnesty International in den Gefängnissen sexueller Gewalt ausgesetzt sein. Viele Menschen nutzen zurzeit das gerade stattfindende persische Neujahrsfest Nowruz, um ein Zeichen gegen das Mullah-Regime zu setzen. Das Fest, das heute zu Ende geht, stammt aus vorislamischer Zeit und geht zurück auf die Religion der Zoroastrier. Die Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpour hat in ihrem neuen Buch Iran ohne Islam über das Nowruz-Fest geschrieben. Mechthild Klein hat mit ihr gesprochen und sich die Rituale des Festes angeschaut.
In Iran werden seit Mittwoch spezielle Rituale als Vorbereitungen auf das Frühlingsfest zelebriert. Dazu gehört auch das Feuerspringen. Das ist Teil des altiranischen Nowruz-Festes. Das vorislamische Fest erfreut sich einer steigenden Beliebtheit. Viele Frauen tanzen und werfen in der Nacht auf Mittwoch ihre Schleier in die Flammen. Unter Jubelschreien, wie die Filme dokumentieren. Menschen rennen um die Feuerstellen, manche springen über das Lagerfeuer. Was aussieht wie eine Mutprobe, war ursprünglich ein altes Reinigungsritual. Jetzt nutzten die jungen Menschen im Iran die Feiertage vor allem, um ihrem Protest gegen das islamistische Regime Ausdruck zu verleihen. In den sozialen Medien, auf Twitter und Instagram, werden Videos geteilt, auf denen Frauen und Männer am Lagerfeuer stehen und die Freiheitslieder singen.
Das ist das altiranische Fest, kommt aus dem Zoroastrischen, markiert den Jahreswechsel. Also das ist ein Fest, was die Iraner schon immer gefeiert haben, schon tausende von Jahren. Und die Islamische Republik Iran hat dann 1979 mal kurz in Erwägung gezogen, das abzuschaffen, weil es nämlich im Großen und Ganzen aus streng islamischer Sicht aus rein ketzerischen Ritualen besteht. Da gibt es gleich mehrere von. Das eine davon ist das Feuerspringen, aber auch der Gabentisch, den man aufbaut für Nowruz.
Sagt die Kölner Publizistin und Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpour. Nowruz heißt eigentlich neuer Tag. Die Feierlichkeiten für den Jahreswechsel ziehen sich davor und danach über viele Tage. Auf diesem Gabentisch stehen sieben Sachen mit dem Anfangsbuchstaben S. Haftsinn heißt das.
Was meistens draufsteht, ist Knoblauch, Zier, Apfel, Sieb. Symbol ist die Hyazinthe. Serke ist der Essig und noch so einige andere Dinge. Und das ist eben auch eine vorislamische Tradition, hat mit dem Islam überhaupt nichts zu tun. Und da es sich um einen Tisch handelt, auf dem das alles aufgestellt wird, dazu kommen dann noch Kerzen, die auf jeden Fall dabei sein müssen, dann ein Goldfisch, der für das Glück steht, allerdings nicht mit S beginnt, und ein Spiegel. Da das eben so eine Form von Gabentisch ist, ist das unter sehr, sehr orthodoxen, strengen Muslimen auch schlecht angesehen, weil es so ein bisschen an Götzendienst erinnert, dass man sich da so einen Gabentisch aufbaut.
Mit dem Feuerritual wird diese Woche zum Jahreswechsel, zum Nowruz, eingeleitet. Sie geht auf die altiranische Religion des Zoroastrismus zurück. Noch heute gibt es im Iran einen alten Feuertempel in Yazd. Das Feuer gilt als Symbol der Reinheit und des Guten. Zarathustra war der Prophet dieses monotheistischen Glaubens, der 1200 vor Christus gelebt hatte. Die Religion betont die Ethik des Guten. Es geht um ethisch richtiges Denken, richtiges Sprechen und richtiges Handeln. Kurz um alles, was das verhasste Mullah-Regime heute nicht verkörpert. Deshalb ist der Zoroastrismus als alte vorislamische Religion so beliebt in Iran. Auch Katayun Amirpour beobachtet eine starke Rückbesinnung auf den Zoroastrismus im Iran, den viele Iraner als ihre wahre Identität begreifen.
Es gibt eine Umfrage aus dem Jahre 2020. Das ist eine Umfrage, die von einem niederländischen Institut gemacht worden ist. 50.000 Iraner in Iran wurden befragt. Und von denen haben dann 8% gesagt, sie fühlten sich dem Zoroastrismus zugehörig. Und wenn man das hochrechnen würde auf die Bevölkerungszahl Irans, dann wären das 6 Millionen Zoroastrier, was natürlich eine ganz beachtliche Zahl ist, zumal nach offiziellen Angaben noch 15.000 Zoroastrier in Iran leben.
Der Grund für diese Hinwendung sind die ständigen Repressionen des islamistischen Staates. Amirpour zählt auf, was die Menschen über sind, dass Frauen nur die Hälfte wert sind, dass sie kein Sorgerecht für die Kinder bekommen, wenn sie sich scheiden lassen, die rigiden Kleidervorschriften und Verbote für Frauen. Sogar die staatliche Zensur und das Verweigern von Meinungsfreiheit wurde als islamisch ausgegeben. In 44 Jahren des real existierenden Islamismus in Iran hat man den Menschen den Islam regelrecht ausgetrieben, sagt die Islamwissenschaftlerin.
Iran gilt unter Soziologen schon seit mindestens 25 Jahren als erster postislamistische Staat, was die Gesellschaft anbelangt, der gesamten Region. Aber man konnte eben auch beobachten, dass die Islamische Republik Iran, das islamistische Regime, nicht nur ein Treiber der Säkularisierung war, sondern auch ein Treiber für die persönliche Abkehr vom Islam. Sodass wir heute sogar offiziellen iranischen Umfragen zufolge nur noch 30-40% der Bevölkerung haben, die sagen, sie würden sich überhaupt noch als Muslime verstehen.
Mit dieser Abkehr vom Islam geht auch die Suche nach neuen Werten einher, als Ausdruck innerer Revolution und Freiheit.
Zoroastrismus ist da eigentlich nur die naheliegendste, weil es nun mal die uriranische Religion ist, wo dann eben viele Menschen das auch in äußeren Symbolen bekunden. Also man trägt dann den sogenannten Fuduha, das Symbol des Zoroastrismus, auf dem T-Shirt oder hängt sich das als Anhänger ins Auto und so.
Der Furuha ist ein geflügeltes altiranisches Wesen, das für den Kampf des Guten gegen das Böse steht. Das Symbol gilt auch als Seelenzeichen. Ein bärtiger Mann mit Kopfbedeckung und langem Gewand, der ausgebreitete Vogelschwingen hat. Ein beliebtes Symbol für Iraner außerhalb und innerhalb des Landes. Stolz trägt man dieses altiranische Zeichen.
Das ist dann zum Teil ein politisches Bekenntnis, zum Teil ein religiöses Bekenntnis. Aber diese Abkehr vom Islam, die setzt sich ja dann auch fort. Nicht nur, dass die Menschen sagen, wir sind Zoroastrier, sondern dass sie sich eben zum Christentum eher hingezogen fühlen. Oder zum Buddhismus auch. Also Buddhismus ist scheinbar auch sehr stark im Kommen in Iran.
Der Gottesstaat und seine islamistische Auslegung ist für viele Iraner und Iranerinnen keine Option. Vor 13 Jahren, 2009, haben Iraner bei Protesten noch auf den Dächern gerufen, Gott ist größer. Das war die Ansage an die Mullahs und ihre Wahlfälschungen. Doch inzwischen gibt es keine Hoffnung mehr auf Reformen innerhalb des Regimes. Das ganze System muss fallen. Der Protest äußert sich nicht mehr religiös.
Und das liegt natürlich auch daran, dass Großayatollah Muntasiri 2009 wegen der Proteste gegen eine gefälschte Wahl sehr deutlich gesagt hat, dieses Regime hat jegliche islamische Legitimität verloren. Denn auch im Islam ist es illegitim, auf Demonstranten zu schießen, zu foltern, zu vergewaltigen in Gefängnissen. Also insofern sieht man dieses Regime auch schon überhaupt nicht mehr als islamisch legitim an. Und die Menschen sagen ganz deutlich, hier scheint sich das Regime mit Gott zu verwechseln, wenn es dann hingeht und Menschen hinrichtet unter dem Anklagepunkt des Krieges gegen Gott. Das war ja der Anklagepunkt, gegen den einige im Dezember, Januar hingerichtet worden sind. Und die haben nichts getan, als sich zu wehren oder Steine geschmissen. Und die Menschen sagen eben jetzt, dass ihr verwechselt euch mit Gott. Das, was die Menschen hier machen, wenn sie für Freiheit kämpfen, ist kein Krieg gegen Gott, sondern nur ein Krieg gegen euch oder ein Kampf gegen euch.
Im Iran geht heute das altpersische Neujahrsfest Nuruz zu Ende. Mechthild Klein sprach mit der Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpour. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich heiße Susanne Fritz. Danke für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten kommt die Sprechstunde. Da geht's bei Lennart Pyritz um Polyneuropathien, Sensibilitätsstörungen in Fingern und Füßen.